Ich würde gerne nochmal auf die Frauen zurückkommen. Mhm. Wir versuchen ja hier vor allem immer sehr tolerant zu sein, aber manchmal denke ich, fallen wir den Frauen in den muslimischen Ländern nicht damit in den Rücken? Die ringen, es gibt ja auch dort eine Frauenbewegung, und die Frauen ringen dort um mehr Selbstbestimmung, und wir akzeptieren bei uns oft Dinge, gegen die sich die Frauenbewegung in den muslimischen Ländern stellt. Wie beurteilst du das? Und wie könnte man genau diese Frauen unterstützen? Mein Eindruck ist auch häufig, dass zum Beispiel sowohl die Parteien, da müssen wir uns auch als SPD manchmal an die eigene Nase fassen, aber auch die Kirchen und viele Verbände, ja, diesen sehr konservativen muslimischen Verbänden entgegenkommen und Dinge akzeptieren, die dann eben in den muslimischen Ländern von den Frauen dort sehr kritisch gesehen werden.
Ja, auch einverstanden. Ich muss sagen, jüngst habe ich mich mit einem Historiker unterhalten, einem Tunesier, ein Historiker, der übrigens vor allem zum Islamismus in der islamischen Welt geforscht hat. Er heißt Alani, Alaya Alani, also Alaya Alani, ein sehr gefragter Mann, wenn es um den politischen Islam in der islamischen Welt geht. Und er sagte mir, er sei kürzlich in der Schweiz eingeladen worden von einer Universität, um zu sprechen, und er hätte dort Dinge gehört, da hat er nur gestaunt. Also er hat erstens gestaunt, wie viele Moscheen wir in der Schweiz haben. Also wir haben ja nur 300. Und dann hat er unglaublich gestaunt, dass die Moscheenorganisationen so super organisiert sind. Er sagt, in keinem einzigen islamischen Land gibt es solche Verbände. Er hat einfach darüber gestaunt. Er sagt, wozu machen die Verbände? Er sagt, weil normalerweise eine Moschee, da geht man hin, um zu beten. Ja? Also es ist eine spirituelle Angelegenheit. Und er hat einfach gestaunt, warum die Moscheen sich politisch organisieren in Vereine, Verbände, Dachverbände. Das war für ihn. Ja, und dann habe ich gesagt, ja, eigentlich hat er recht, ja. Und dann sagt er, was, ihr diskutiert darüber, weil in der Schweiz ist das jetzt gerade ein Thema, ob der Niqab, viele Leute sagen die Burka, aber es ist falsch, es ist der Niqab, also wo nur die Augen sichtbar sind, ihr diskutiert darüber, ob man das verbieten soll oder nicht. Also das ist doch nicht, also darüber diskutiert man doch nicht, ist doch ein klarer Fall, dass man sowas in Europa verbieten soll. Ja? Also nur um zu sagen, wie sie die Dinge sehen, ist es für die anderen oft erstaunlich. Ja? Und auch mit der Toleranz, er hat mir gesagt, schau mal, wie die da in der Schweiz herumlaufen, als er ein paar Salafisten gesehen hat. Ich schwöre dir, wenn die so in Tunesien herumlaufen würden, die hätten sofort ein Skandal auf der Straße mit Feinden des Salafismus. Ja? Also es gibt sofort eine Konfrontation auf der Straße. Und er sagt, ich verstehe nicht, dass die einfach alle Freiheit haben hier. Ja? Und wir sind tatsächlich zu tolerant, wenn es darum geht, zum Beispiel einfach so hinzunehmen, dass ein Schüler einer Lehrerin die Hand nicht geben will, dass eine muslimische Frau, die den Staat repräsentiert, unbedingt markiert sein muss mit dem Kopftuch als Muslimin, das geht nicht. Also schon nur, weil der Staat neutral zu sein hat und das ergo seine Vertreterinnen auch. Also es gibt sehr viele Dinge. Wir haben zum Beispiel einen bosnischen Salafisten in der Schweiz, der ist bis zum höchsten Gericht gegangen, um seiner 12-jährigen Tochter abzuverlangen, dass sie nicht in den Schwimmunterricht geht mit den Schulkollegen, also in der Schule, im Rahmen von Sport in der Schule. Und dummerweise hat das Bundesgericht ihm Recht gegeben. Ja, und er triumphiert. Also ich habe auch das Bundesgericht frontal angegriffen, aber es hat natürlich nichts gebracht. Ja, ist ja gut so. Und ich will nur sagen, es gibt immer wieder solche Fälle und wir geben nach, unsere Richter geben nach. Und oft ist es, weil sie keine Ahnung haben. Zum Beispiel, einer ist auch bis vor Bundesgericht gegangen, weil er unbedingt wollte, dass seine 14-jährige Tochter in der Schule das Kopftuch trägt. Ja, der hat auch Recht bekommen. Und ich habe gesagt, er hat Recht bekommen, weil die Richter null Wissen über den Islam haben. Null. Sie wissen nicht, dass der Koran das Kopftuch gar nicht vorschreibt. Sie wissen das nicht. Und sie wissen nicht, dass das Kopftuch eine vorislamische Tradition ist. Es gibt eine Frau, Rosine Lambert heißt sie, sie hat ihre Doktoratsarbeit geschrieben, also ihre Dissertation zum Thema Kopftuch schon vor 20 Jahren. Und das Buch ist auf Französisch und heißt Le Voile des Femmes, also der Schleier der Frauen. Und sie hat wissenschaftlich belegt, dass das Kopftuch eigentlich in der Antike seinen Ursprung hat. Und die drei monotheistischen Religionen im Mittelmeerraum haben das dann übernommen. Ja? Also das Christentum hat es bei den Nonnen auch übernommen. Ja? Und die Juden, die Orthodoxen, lassen die Frauen auch nicht ihre Haare zeigen. Also sie müssen eine Perücke tragen oder einen Hut oder was auch immer. Und die Muslime haben das auch übernommen. Ja? Also, aber es hat mit dem Islam nichts zu tun. Absolut nichts. Also es gibt Islamwissenschaftler, ich zitiere einen, er heißt Mohammed Talbi, er ist der höchst angesehene Islamwissenschaftler in Tunesien, er hat auch darüber ein Buch geschrieben und hat geschrieben, L'Islam n'est pas voile, so heißt sein Buch, der Islam ist nicht Schleier. Er ist ein absoluter Ablehner des Kopftuchs und er sagt, im Koran kommt das Wort Haar schon gar nicht vor. Es kommt gar nicht vor. Wie wollt ihr das so interpretieren, dass die Frau den Kopf bedecken soll? Also es hat keine Grundlage, allein schon im Text nicht. Aber die patriarchale Gesellschaft, unabhängig von der Religionszugehörigkeit, hatte immer ein Problem. Und das ist die Frau. Thank you.